Ja, guten Morgen auch von mir. Ich wünsche euch und mir Gottes reichen Segen durch sein Wort. Wir haben vor 2 Wochen eine neue Predigtreihe begonnen, die auf Apostelgeschichte 2, Vers 42 aufbaut. Das Motto ist, sie blieben beständig. Wir stellen uns dabei die Frage, was macht denn jetzt eigentlich das christliche Leben im Alltag aus? Wodurch ist es gekennzeichnet? Vor 2 Wochen hat uns Daniel Vogelsang das Thema Jüngerschaft nahegebracht. Letzte Woche Marvin Röhm das Wort Gottes. Heute soll es ums Gebet gehen. Und damit es nicht nur eine Predigt übers Gebet ist, sondern dass wir das gleich auch praktizieren, würde ich gerne zu Anfang beten und bitte euch, wenn möglich, dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass du jetzt hier bist in unserer Mitte. Danke, dass du uns begegnen möchtest, dass du uns berühren möchtest durch dein Wort. Bitte schenk uns das rechte Hören und mir das rechte Reden. Amen. Üblicherweise predige ich lieber über einen Bibeltext, einen längeren Bibeltext im Zusammenhang, als über ein Thema, weil bei einer Themenpredigt steht man immer so ein bisschen in der Gefahr, Rosinenpickerei zu treiben, also sich die Stellen aus der Bibel zusammen, die halt so ins eigene Konzept und Denkschema passen und das andere lässt man weg, dann dreimal kräftig umgerührt und schon kann man also beinahe alles aus der Bibel rauslesen, was gar nicht drinsteht. Ich bin jetzt heute trotzdem mal zuversichtlich, dass ihr euch zu Hause hinsetzt und ordentlich nachprüft und wenn ihr den Eindruck habt, die Schwerpunkte passen nicht, dann dürft ihr gerne auch auf mich zukommen, also prüft es und betet drüber. Martin Luther hat die Frage, was ist das Gebet, so beantwortet. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung, am guten wie am bösen Tag dürfen wir als Kinder Gottes im Namen Jesu zu ihm kommen. Das ist eine gute Zusammenfassung, könnte ich mir beinahe schon die Predigt sparen. Das Wesen des Gebets ist darin eigentlich gut zum Ausdruck gebracht. Wir wollen trotzdem noch ein bisschen tiefer einsteigen und uns mit 4 Aspekten auseinandersetzen, nämlich zu wem beten wir, wo beten wir, wann und wie oft beten wir und wie beten wir? Zu wem wir beten, ist die Grundfrage, von der aus alle anderen Fragen ihre Richtung bekommen. Das Volk Israel redete im Gebet zu seinem Gott. Die Beziehung zwischen Gott und seinem Bundesvolk basierte auf der Auswahlentscheidung Gottes. Israel war und ist es noch, sein auserwähltes Volk. Dieses Verhältnis hat die Gebetshaltung des Volkes geprägt. Einzelne Personen aus dem Volk hatten darüber hinaus noch eine ganz besondere persönliche Beziehung zu Gott auf einer persönlichen Beziehungsebene. Die Erzväter Abraham, Isaak, Jakob, David und Salomo, die Propheten, um jetzt mal nur einige Beispiele zu nennen. Im Neuen Testament lehrt Jesus seine Jünger im Vater unser so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Das ist eine revolutionär neue Beziehungsebene. Jünger Jesu beten als Kinder zu Gott, ihrem Vater. Kind Gottes ist man nicht von Geburt an. Man wird es auch nicht durch einen Ritus, den man über sich passiv ergehen lässt. Man wird es durch eine neue Geburt, durch den Heiligen Geist. Wenn du heute da sitzt und nicht weißt, was das bedeuten soll, dann sprich mich gern nach dem Gottesdienst an und stell Fragen. Das ist einfach zu wichtig, als es zu übergehen. Das Vaterunser ist also kein Gebet für jedermann, sondern für Kinder Gottes. Genau dieses Vater-Kind-Verhältnis prägt aber das Gebet. Ein Kind vertraut seinem Vater. Es läuft in seine Arme, schüttet ihm sein Herz aus Und auch wenn das Kind manchmal dummes Zeug redet, dann weiß es der Vater richtig einzuordnen. Wenn das Kind um was bittet, das nicht gut für es ist, dann hat der Vater den Überblick und wird den Wunsch nicht erfüllen. Aber das Kind kann sich auch darauf verlassen, dass der Vater seine Bitten hört und in rechter Weise erhört. In Lukas 11, Vers 9 bis 13 lesen wir, ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wer von euch der Vater ist, wird der Sohn, wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wie nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Paulus schreibt an die Römer in Römer 8, Vers 15 bis 16, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Abba, das ist eine liebevolle Koseform, Papa. Und wiederum schreibt Paulus an die Galater, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Also die Söhne waren damals die Erben, deswegen sind auch aus dieser Perspektive die Frauen Söhne, also Erben. Ich wünsche uns, dass wir den Blick dafür wieder neu gewinnen, wem wir eigentlich im Gebet begegnen. Im Neuen Testament gibt es darüber hinaus einige Beispiele, wo Christen zu Jesus beten. Stephanus, der Märtyrer, ruft bei seiner Steinigung, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Die Christen in Korinth hatten als Kennzeichen, dass sie den Namen Jesu anriefen. Paulus schreibt an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Ananias sagt in Apostelgeschichte 9, Vers 14, dass Paulus von den Hohepriestern Gewalt bekommen hatte, alle gefangen zu nehmen, die den Namen Jesu anrufen. Ihres und unseres Herrn. Das scheint also das Anrufen des Herrn Jesus geradezu ein besonderes Kennzeichen der Christen damals gewesen zu sein. Im Ergebnis lässt sich sagen, während die meisten Gebete des Neuen Testaments an Gott den Vater adressiert sind, gibt es daneben auch mehrere, die an den Herrn Jesus Christus adressiert sind. Für ein Gebet zum Heiligen Geist gibt es dagegen in der Bibel keinerlei Anhaltspunkte und daran tun wir auch gut, uns zu orientieren. Der Heilige Geist hat aber trotzdem eine unverzichtbare Bedeutung, wenn wir beten. Im Römer 8, Vers 26 bis 27 lesen wir, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Der Heilige Geist setzt sich also für uns ein. Er übersetzt gewissermaßen unsere unbeholfenen Gebete. Paulus ermahnt die Gemeinde in Ephesus, mit allem Gebeten und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Betet zu jeder Zeit im Geist. Auch beim Reden Gottes zu uns spielt der Heilige Geist die Hauptrolle. Er bewirkt, dass das Wort Gottes uns erreicht und wir es verstehen. Jesus verheißt seinen Jüngern den Heiligen Geist und sagt, dies habe ich zu euch geredet, während ich noch bei euch bin. Der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. An dieser Stelle mal eine kleine Nebenbemerkung. Kommunikation von uns zu Gott heißt Gebet. Natürlich hören wir im Gebet auch drauf, ob Gott uns was sagen will. Aber Kommunikation von Gott zu uns findet in allererster Linie durch das Wort Gottes statt. Es ist wichtig, dass wir die Schwerpunkte nicht verrücken. Und ja, das sollten wir uns immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Beides gehört zusammen wie Einatmen und Ausatmen. Einatmen, das Wort Gottes lesen, darüber nachdenken und zu uns sprechen lassen. Ausatmen, zu Gott sprechen im Gebet. Kommen wir jetzt zur Frage, wo wir beten sollen. Billy Graham, der bekannte amerikanische Evangelist, hat einmal gesagt, ich bete niemals auf dem Golfplatz. Der Herr erhört meine Gebete nämlich überall, nur nicht dort. Ich verrate euch, was der erste Gedanke war, der mir beim Lesen dieses Zitats in den Kopf gekommen ist. Wahrscheinlich war der Billy Graham niemals auf dem Fußballplatz. Was genau er mit seinem Spruch zum Ausdruck bringen wollte, weiß ich nicht. Vermutlich ist er auf dem Golfplatz einfach permanent der Versuchung unterlegen, für die Verbesserung seines Handicaps zu beten. Also eher so ein bisschen egoistisch. Also ich weiß nicht, es gibt sicher Orte, wo das Gebet ein bisschen deplatziert ist. Ob das jetzt der Golfplatz ist, weiß ich nicht. Jesus empfiehlt seinen Jüngern in Matthäus 6, Vers 5 bis 6, statt Schaugebeten in der Öffentlichkeit lieber zum Beten in die Kammer zu gehen und dort zu beten. Über seine eigene Gebetspraxis lesen wir beispielsweise in Markus 1, Vers 35, früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Generell kann man sagen, das private Gebet zu unserem himmlischen Vater gehört auch in einen privaten, vertrauten Rahmen. Genauso wichtig wie das Gebet im Privaten ist aber auch das Gebet in der Gemeinschaft. Insbesondere Lob, Dank und Anbetung Gottes haben da ihren richtigen Platz. Das alttestamentliche Vorbild war da eindeutig. Der rechte Platz für die Anbetung Gottes war der Tempel in Jerusalem, wo das Volk zum Gottesdienst zusammenkam. Die Psalmbeter schreiben zum Beispiel, verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich beten. Psalm 107, Vers 31 bis 32, sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes, in der Sitzung der Ältesten ihn loben. Während die Juden im Tempel in Jerusalem angebetet haben, hatten die Samariter ihre Anbetungsstätte in Samaria. Und deswegen fragt die Frau am Jakobsbrunnen den Herrn Jesus, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir, Juden, beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das ist eine interessante Stelle. Da fragt die Frau Jesus nach dem geografischen richtigen Ort und er antwortet ihr, Der rechte Ort sei in Geist und Wahrheit. Er ersetzt einen Ort durch einen Zustand, nämlich durch die Verbindung zu Gott, und bringt damit klar zum Ausdruck, dass der Platz wohl nicht im Vordergrund steht. Wir müssen heute nicht in die Kirche oder in den gottesdienstlichen Raum gehen, wenn wir Gott anbeten wollen, auch wenn das sicher ein schöner Ort zum Beten ist. Der Tempel Gottes im Neuen Testament ist die Gemeinschaft der Christen. Auch in der Stelle, die Ausgangspunkt unserer Predigtreihe ist, in Apostelgeschichte 2, Vers 42, geht es wohl um gemeinsames Gebet. Sie, das heißt, die zum Glauben an Jesus Christus gekommenen, blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Also zusammenfassend, es gibt wohl kaum einen Ort, an dem wir nicht beten können. Es geht sicher mehr um das Wie des Betens als um das Wo. Nachdem jetzt besprochen ist, wo wir beten sollen, möchte ich einige Beispiele aus der Bibel anführen, wann denn die rechte Zeit zum Beten ist. Eigentlich gibt es keine Zeit, die unpassend für das Gebet ist. Unpassend wäre es, keine Zeit für das Gebet zu haben. Von Jesus lesen wir mehrfach, dass er früh am Morgen betete, noch vor Sonnenaufgang. Das ist die Zeit, wo man am wenigsten beim Beten gestört wird. Außerdem hat der Tag dann einen guten und gesegneten Anfang. Der Beter des Psalms 119 sagt in Vers 62, um Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen, wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Also, dass wir wegen dem Anliegen, das uns selber quält, vielleicht um Mitternacht aufstehen, das mag noch verständlich sein oder begreiflich, aber der Psalmbeter hier steht um Mitternacht auf, um den Herrn zu preisen. Auch Jesus nahm sich oft nachts Zeit zum Gebet. Zum Beispiel lesen wir in Lukas 6, Vers 12, es geschah in diesen Tagen, dass Jesus auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Spurgeon gibt den Ratschlag, das Gebet sollte der Schlüssel für den Tag und das Schloss für die Nacht sein. Und der Apostel Paulus ermahnt die Gemeinde in Thessalonik, betet ohne Unterlass. Damit meint er natürlich nicht, dass wir nichts anderes mehr tun sollen als beten. Klar. Aber es bedeutet schon, dass Gebet nicht auf bestimmte Tageszeiten oder Tage beschränkt ist, dass wir jederzeit Gebetskontakt zu unserem himmlischen Vater aufnehmen können. Er hat immer Sprechstunde für uns. Dass wir den ganzen Tag über immer wieder Gebetskontakt zu unserem himmlischen Vater aufnehmen sollen. Und dass wir uns andererseits nicht in Situationen oder Umgebungen begeben sollten, in denen wir nicht beten können. Es gibt angeblich Christen, die Tage oder gar Monate lang nicht gebetet haben. Auch denen gilt diese Ermahnung. Hört nicht auf zu beten. Wenn du freudig bist, bete und danke Gott. Wenn du traurig oder niedergeschlagen bist, dann bete. Bete ohne Unterlass. Gott hört dein Gebet. Also an der Stelle der Appell, denkt an das Motto unserer Predigtreihe, sie blieben beständig. Die Frage, wie wir beten sollen, möchte ich dem Vorbild Jesu folgend erstmal von der negativen Seite her angehen. Wie sollen wir denn nicht beten? Jesus lehrt seine Jünger, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Das griechische Wort, das hier für plappern steht, kommt in der Bibel genau einmal vor, nämlich da, und ist auch sonst in anderen griechischen Texten sehr selten. Es bedeutet eher stottern und meint, die gleichen Worte immer wieder wiederholen. Viele Worte zu machen oder das gleiche Gebet immer und immer wieder zu wiederholen, das möchte Gott nicht. Das sind eher heidnische Gebetspraktiken und keine christlichen. Leider kann man manchmal auch beobachten, dass sich solche Tendenzen immer wieder in die Gebetspraxis mancher Christen einschleichen. Ich erspare euch konkrete Beispiele, aber seid einfach bitte wachsam, wenn euch sowas verkauft werden soll als neue Gebetstechnik, die man angeblich unbedingt ausprobiert haben muss. Da halte ich es lieber mit Martin Luther, der gesagt hat, je weniger Wort, je besser Gebet. Je mehr Wort, je ärger Gebet. Oder mit Spurgeon, Gebete werden nach dem Gewicht und nicht nach der Länge gemessen. Gleich nachdem Jesus die Jünger also vor diesem plappernden Beten gewarnt hat, lehrte sie das Vaterunser. Auch dieses Gebet könnte man übrigens plappern. Es ist gut und wichtig, es auswendig zu können. Wichtiger noch ist es, es inwendig zu kennen, das heißt, es verstanden zu haben. Ich werde jetzt nicht im Detail über das Vaterunser sprechen, das wäre Stoff für mindestens eine weitere Predigt. Stattdessen möchte ich noch eine Frage ansprechen, die uns oft beschäftigt. Wie geht denn erhörliches Gebet? Das heißt, welche Voraussetzungen sind zu erfüllen, damit Gott mein Gebet erhört? Die erste und wichtigste Voraussetzung habe ich schon genannt. Wenn ich zu Gott als meinem Vater bete, muss ich sein Kind sein. Hier nochmal die ernste Bitte, geh heute nicht aus diesem Raum, bevor du dir über diese Sache im Klaren bist. Die zweite Voraussetzung, im Namen Jesu beten. Jesus selbst gibt seinen Jüngern die Verheißung, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bittet werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Im Namen Jesu, diese Worte werden besonders im englischsprachigen Raum von manchen Christen grundsätzlich am Ende jedes Gebets, so gerade knapp vorm Amen, gesprochen. Oft wird sogar gelehrt, dass ein Gebet ohne diese Formel nicht wirksam ist. Aber die Wendung im Namen Jesu darf nicht zu einer Zauberformel oder einer Art Hokuspokus mutieren, sondern es bedeutet eigentlich mehr. Wir sollten bedenken, was wirklich damit gemeint ist, nämlich etwas im Sinne Jesu zu tun. Sozusagen in seiner Stellvertretung. Da verbieten sich dann egoistische Gebete wie von selbst. Interessant ist bei dem genannten Jesuswort auch, dass Jesus seine Jünger auffordert, ihn, Jesus, im Namen Jesu zu bitten. Die dritte Voraussetzung, die genannt wird, ist der zweiten sehr ähnlich. Unser Gebetsanliegen muss dem Willen Gottes entsprechen. 1. Johannes 5, Vers 14, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm, zu Jesus haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Ja, dann kommt die spannende Frage, wie erkennen wir denn den Willen Gottes? Und ich gebe jetzt mal die Schnellschussantwort aus der Hüfte, indem wir sein Wort in uns aufnehmen. Eine vierte Voraussetzung steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 21 bis 22. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Wenn wir diese Voraussetzungen so anschauen, dann erhärtet sich der Verdacht mehr und mehr, dass es also dabei gar nicht so sehr um unsere Anliegen geht, sondern um Gottes Anliegen. Die fünfte und letzte Voraussetzung, die ich noch nennen möchte, ist der Glaube. Ihr kennt die Geschichte mit dem Berg, der ins Meer versetzt wird. Alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Der Kontext, in dem Jesus das ausspricht, ist, dass die Jünger sich über ein Zeichen wundern, das Jesus getan hat. Jesus lehrt sie, dass Glaube ohne Zweifel auch sie in die Lage versetzt, Wunder zu tun. Jetzt haben wir die wesentlichen Voraussetzungen für erhörliches Gebet zusammengetragen. Manchmal beten wir und meinen, all diese Voraussetzungen sind jetzt erfüllt und es passiert trotzdem nichts. Dann sollten wir uns klar machen, dass Gott kein Automat ist, der bei Einwurf der passenden Münze den gewünschten Artikel ausspuckt. Er ist unser Vater, der am besten weiß, was gut für seine Kinder ist. Unsere Treue im Vertrauen auf ihn wird er auch belohnen, aber nicht unbedingt sofort. Noch zwei weitere Anmerkungen. Erstens, statt uns über erhörliches Gebet Gedanken zu machen, wäre es manchmal besser, wir würden uns um ehrliches Gebet bemühen. Zweitens, so habe ich eingangs schon Luther zitiert, ist Gebet nicht nur Bitte, sondern auch Fürbitte, Dank und Anbetung, oder wie es C.S. Lewis ausdrückt, das Gebet im Sinne einer Bitte um etwas bildet nur einen kleinen Teil des Gebets überhaupt. Bekenntnis und Buße sind seine Schwelle, Anbetung sein Heiligtum, Gegenwart Gottes, Brot und Wein. Ich fasse zusammen. Im Gebet sprechen wir zu Gott, unserem liebenden Vater im Himmel. Wir können jederzeit zu ihm kommen und ihm unser Herz ausschütten. Dabei drücken wir ihm gegenüber unser Vertrauen aus, dass er in rechter Weise für uns sorgt. Wir loben und preisen ihn für alles, was er getan hat und beten seine Größe und seine Allmacht an. Wir haben die Verheißung, dass er uns hört. Gebet hat seinen Platz genauso im stillen Kämmerlein, in der persönlichen Gemeinschaft mit Gott, wie in der Gemeinschaft der Christen. Beten ist für das christliche Leben so wichtig wie das Atmen. Ich wünsche mir und euch allen, dass wir das Gebet immer wieder neu entdecken und vertiefen. Möge Gott uns dazu seine Gnade schenken. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir freien Zugang zu dir haben. Dass wir uns nicht anmelden müssen bei dir und Tage oder Monate lang warten, bis wir einen Termin bekommen, sondern du wartest auf uns. Du hast jederzeit ein offenes Ohr für uns. Herr, und wir dürfen zu dir wirklich mit allem kommen, was uns beschäftigt. Mit Freude, mit Leid, mit Schmerz, mit Sorgen, mit Lobpreis und mit deiner Anbetung. Du bist groß. Dich preisen wir, Herr, und wir bitten, dass wir das mit in unseren Alltag reinnehmen. Du hörst unser Gebet. Amen.